Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Gedichten einer World Celebrity. Das wurde die schwarze US-amerikanische Lyrikerin und Aktivistin Amanda Gorman durch ihren Auftritt bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden. Es brachte die inzwischen 24-Jährige auf das Cover der Vogue. Beim Super Bowl durfte sie lesen, alles erstmalig unerhörte Ereignisse. Jetzt gibt es einen neuen umfangreichen Gedichtband von Amanda Gorman und wir wollen ihn uns mit den Übersetzerinnen Daniela Seel und Marion Kraft gemeinsam anschauen. Sie sind unsere Gäste hier in der Lesart. Willkommen. Hallo allerseits. Es war der 20. Januar 2021, als eine junge schwarze Frau weltweit zu sehen und zu hören war mit dieser lyrischen Stimme.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
Das war es. Ein Gedicht, ein Auftritt und alle Welt kannte die Stimme, das Gesicht, die Persönlichkeit von Amanda Gorman, wie sie ihr Gedicht The Hill We Climb öffentlich vortrug. Vor dem Kapitol, als Präsident Joe Biden vereidigt wurde. 22 war sie damals, ein dünnes, schwarzes Mädchen, Nachfahren von Sklavinnen, wie sie sich selbst im Gedicht beschrieb. In Lyrikkreisen war sie durchaus schon bekannt, auch als vehemente Aktivistin für die Gleichberechtigung. Aber jetzt wurde sie ja zur Top-Celebrity, am sichtbarsten dann auf dem Cover der Vogue als erste Lyrikerin überhaupt. Wir fanden das natürlich auch großartig und hochgespannt haben wir jetzt auf den neuen Gedichtband von Amanda Gorman erwartet, der morgen in einer zweisprachigen Ausgabe in Deutschland erscheint. Call Us What We Carry, was wir mit uns tragen. Und übersetzt haben das Buch Daniela Seel, die Lyrikerin und Verlegerin, und die Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft. Beide sind im Studio. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag.
Guten Tag.
Was war das für eine Erfahrung, Frau Kraft, diese Gedichte zu übersetzen? Ein Erlebnis?
Es war ein Erlebnis, es war eine Herausforderung. Es war mit Schwierigkeiten verbunden und mit sehr viel Bewunderung für das, was in den Gedichten alles verarbeitet wird und drinsteckt. Und ich muss sagen, ich musste mich erstmal so Schritt für Schritt reinlesen, reinarbeiten, um die Vielfalt der Themen, die sie anspricht, so in ein Ganzes zu bringen. Und es wurde immer mehr zu einer spannenden Aufgabe, das jetzt ins Deutsche zu übertragen.
Was sind das für Gedichte, Frau Seel? Wie würden Sie den ja doch auch sehr umfangreichen Band charakterisieren?
Es sind sehr vielfältige Gedichte. Es gibt Gedichte, die von der Form und der Art ähnlich sind wie The Hill We Climb. Längere Gedichte, die ein bestimmtes Thema umfassen, die sehr rhythmisch, sehr musikalisch sind, die aus der Spoken-Word-Tradition kommen. Und dann gibt es andere, viel konzentriertere Gedichte, die aus einer eher Page-Poetry-Tradition kommen. Und es gibt, was mich besonders beeindruckt und was auch eben eine besondere Herausforderung der Übersetzung war, viele Gedichte, die mit historischen Quellen arbeiten, die Erasure-Poetry machen oder Sounding Archives Poetry und die da verschiedene Ebenen einbauen und deswegen nochmal die Gegenwart mit anderen Werkzeugen aufschließen können.
Wer Amanda Gorman auf dem Capitol Hill gesehen hat, wie sie The Hill We Climb vorgetragen hat, der weiß, wie sie klingt in dieser Spoken Poetry Art. Das Gedicht ist jetzt auch nochmal am Schluss abgedruckt in dem Band. Ich habe die anderen Gedichte aber alle auch gelesen mit diesem Bild und Sound von Amanda Gorman. Die Formen leben ganz stark, ne, von dieser Ansprache, diesem Appell. Wir schreiben als Tochter einer sterbenden Welt, als ihr Alarm mit neuem Gesicht, heißt es im Gedicht, Weckruf. Das ist ihre Lyrik, nicht wahr, Frau Kraft? Ein Weckruf.
Das sagt sie ja auch selbst. Schon ganz am Anfang, dieses Buch weckt auf. Dieses Buch ist eine Flaschenpost. Dieses Buch lässt nicht locker. Ja, sie appelliert schon an die Gefühle, aber auch an das Gewissen ihrer Leserinnen. Und sie ist dabei auch ziemlich schonungslos in vielen Dingen. Ich habe gestern gerade noch mal reingeschaut in diese Zeile. die sich ja direkt auf die amerikanische Nationalhymne bezieht, die ja beginnt mit "Oh say can you see by the dawn's early light", also und sagt, könnt ihr sehen, was hier in der Dämmerung passiert? Und dann wird ja auf den Unabhängigkeitskrieg verwiesen. Und sie macht darauf, fängt ein Gedicht an mit den Worten: "Oh say can we see the blood we stand on", sagt, können wir das Blut sehen, auf dem wir stehen. Und das macht sie also in ganz sehr vielen Gedichten, dass sie auf die amerikanische Geschichte rekurriert, die ja, ja mit Gewalt und Landnahme und Blut und Sklaverei natürlich auch verbunden ist.
Ist das, Frau Seel, auch eine Herausforderung bei der Übersetzung, so dieses Appellative richtig zu übertragen?
Auf jeden Fall, ja. Und ein wichtiger Bezugsrahmen für sie ist auch die Schwarze Kirche. Und so ein bestimmter appellativer Ton kommt auch aus dieser Tradition. Und da gibt es natürlich dann auch literarische Vorbilder, an denen man sich orientieren kann beim Übersetzen. Aber das ist schon etwas, was in der deutschen Literatur sehr wenig vorkommt, wo man also dann auch nicht zu stark akkulturieren darf.
Wir wollen mal eins hören aus Ihrer beider Mund, Englisch-Deutsch. Ich habe mir das Titelgedicht gewünscht. Das ist auch, hat auch eine schöne Länge, die man vortragen kann. "Ruft uns" heißt es. Sie tragen es uns vor. Frau Kraft, Sie machen die englische Passage.
Oh, okay, ich versuch's. "Call us, grant us this day, proving the make of us. At times, over half of our bodies are not our own. Our persons made vessel for non-human cells. To them, we are a boat of being, essential, a country, a continent, a planet."
Ruft uns, gewährt uns diesen Tag, der unsere Art zerschmettert. Manchmal gehören unsere Körper kaum noch uns selbst. Wir wurden Gefäße für nichtmenschliche Zellen. Für sie sind wir ein Schiff des Seins, wesentlich. Ein Land, ein Kontinent, ein Planet.
"The human microbiome is all the living forms on and inside this body, grafted under our life. We are not me, we are we. Call us what we carry."
Ein menschliches Mikrobiom sind all die sich windenden Formen auf und in diesem Körper als Bauplan unseres Lebens. Wir sind nicht ich, wir sind wir. Ruft uns, was wir mit uns tragen.
Call us, ein Gedicht aus dem neuen Band von Amanda Gorman. Danke soweit. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, und wir sind im Gespräch mit Daniela Seel und Marion Kraft. Gemeinsam haben sie den neuen Gedichtband von Amanda Gorman übersetzt, der morgen in einer zweisprachigen Ausgabe bei uns erscheint. Call us, what we carry, was wir mit uns tragen. Ein Gedicht haben wir gehört, über das Wesen dieser Lyrik uns schon unterhalten. Amanda Gorman ist als Dichterin ja auch eine entschiedene schwarze Aktivistin gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung. Wie, Frau Kraft, gestaltet sie denn dieses Thema in dem Band?
Ja, ich finde vor allen Dingen wichtig, dass sie nicht nur auf Tagesereignisse jetzt thematisch eingeht, sondern dass sie zurückgreift auf die Geschichte eben rassifizierender Diskriminierung in den USA, die sie ja zurückführt bis auf die Geschichte der Sklaverei, daher auch die Verwendung dieses Begriffes dünnes skinny dark girl, die Nachfahrin von Sklavinnen, worin ich einen direkten Bezug auf die erste schwarze Dichterin der USA, die noch zur Sklaverei veröffentlichte, ja Phyllis Wheatley, sehe. Und in dieser Tradition steht sie ja auch. Und ich sehe die afroamerikanische Lyrik insgesamt auch als Manifest des Widerstands gegen diese Geschichte und ihre Auswirkungen. Und da ist sie durchaus, reiht sie sich ein, nicht als etwas jetzt Besonderes, sondern als ein Teil des Besonderen der amerikanischen Literatur.
Es sind ja auch ungewöhnliche Formen, die Amanda Gorman für dieses Thema wählt, etwa als Tagebuch des afroamerikanischen Soldaten Plummer, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Da benutzt sie, Frau Seel, direkt dokumentarische Quellen, ne?
Genau, also da arbeitet sie auf der Grundlage eines Tagebuchs, das überliefert ist, und macht daraus aber so eine Art Erasure Poetry. und verknappt das eben seine Einträge zu den bestimmten Tagen in Gedichtform und spricht eben auch unter anderem, das ist eines ihrer großen Themen, über die Influenza der Jahre und
die sagt, spanische Grippe?
Ja, eben nicht. Sie sagt eben,
also
sie sagt eben nicht spanische Grippe, weil das eben auch schon ein diskriminierender Begriff ist. So wie Corona am Anfang ja fast zur chinesischen Grippe geworden wäre. Und aber auch, inwieweit Epidemieerfahrungen besonders rassistisch noch unterströmt sind, sozusagen, in dem eben schwarze Menschen, arme Menschen davon viel stärker betroffen werden. Auch das thematisiert sie darin auch.
Zweimal schon den Begriff benutzt, Frau Seel, Erasure Poetry. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen erklären, also die Auslöschungslyrik. Was heißt das genau?
Ja, da arbeitet man auf der Folie eines vorliegenden historischen Textes und nimmt einzelne Wörter daraus weg, um eben andere Texte, die auch noch darin enthalten sind, quasi sichtbar zu machen. Also das ist das Prinzip. Man arbeitet mit Ausstreichungen. Es gibt Versionen, wo man dieses Ausgestrichene auch noch sieht. Jetzt in Ihrem Fall sieht man das Ausgestrichene nicht, sondern man hat eben diesen neuen Text, der mitunter dann grammatische Unschärfen bekommt, dadurch, dass ja Satzteile und Wortteile zum Teil weggelassen werden.
Also sie macht praktisch ein Gedicht aus diesen, ein sehr langes Gedicht aus diesen Tagebucheinträgen. Und der Sinn dahinter ist ja, denen, die keine Stimme haben, wie dieser Plummer, oder keine Stimme hatten, denen eine Stimme zu verleihen. Und was mich besonders, was ich besonders spannend fand, war das Zitat, das sie voranstellt, ja, was ja aus Homers Odyssee ist. Wahrlich, vor allen Menschen, dich hat die Muse gelehrt, so zum Erstaunen genau bringst du das Schicksal der Griechen. Ja, und sie bringt hier das Schicksal eben der Afroamerikaner und ganz konkret auch noch in Verbindung im Zweiten Weltkrieg, wo ja auch in dem Tagebuch Passagen drin sind, wo Plummer selber ja die Diskriminierung in den amerikanischen Streitkräften zum Thema macht. Und sie bringt das eben in Gedichtform und sie erklärt auch, wie sie es macht, dass sie ihn sprechen lassen will und gleichzeitig die Poesie, die schon ja in den Tagebucheinträgen angelegt ist, bekannt machen will.
An dieser Stelle habe ich auch an den geradezu explosiven Übersetzerstreit gedacht, der im vergangenen Jahr hier in Deutschland wochenlang die Feuilletons beherrscht hat, als es um die Übersetzung von The Hill We Climb ging. Nach Vorwürfen von schwarzen Aktivistinnen gab die niederländische Lyrikerin, die Marijke Lucas-Reinewelt, den Übersetzungsauftrag zurück. Die Debatte wurde dann extrem verkürzt, wortwörtlich schwarz-weiß, wer kann, wer darf wen übersetzen, aber das war eben dann die große Kontroverse hier. Sie, Frau Kraft, sind ja als Literaturwissenschaftlerin spezialisiert auf afroamerikanische Literatur und Sie haben selbst diese Wurzeln, Ihr Vater ist Afroamerikaner. Wie sind Sie jetzt bei der Arbeit an diesem Band damit umgegangen? Es muss ja ein Thema doch gewesen sein, vielleicht zwischen Ihnen auch.
Nein, oder überhaupt nicht. Absolut nicht. Ja. Weil ich muss dazu auch sagen, dass ich die Debatte vom letzten Jahr ziemlich schief fand. Sie ging völlig an der Sache vorbei. Sie wurde in Corona-Zeiten ja von allen Medien, Feuilletons und so hochgebauscht und ist dem der Literatur überhaupt nicht mehr gerecht geworden. Und ich habe ja nicht zum ersten Mal jetzt im Tandem übersetzt. Und wir haben uns von vornherein mit dem Text, mit dem Werk beschäftigt und nicht mit unserer eigenen Herkunft, Identität oder Ethnizität, wie immer man das nennen will. Also diese Debatte wurde nicht von uns geführt und ich denke, sie wurde auch nicht von den holländischen Aktivistinnen so geführt.
Ich habe gesagt, es wurde extrem runtergekürzt dann sozusagen auf so eine Grundsatzfrage.
Das war zum Teil polemisch und man hatte endlich mal ein Thema, auf dem man wieder ein bisschen eine Kontroverse breit treten konnte, die es eigentlich gar nicht so in der Form gab.
Wir haben es eben gerade gesagt, in der Corona-Zeit, was diese Gedichte auch wirklich so eindrucksvoll gegenwärtig macht, ist auch dieser direkte tagesaktuelle Bezug ja oft. Ne? Die Pandemie auch wirklich als Spaltpilz der amerikanischen Gesellschaft. Wie macht sie das konkret, Frau Seel?
Das macht sie auf ganz verschiedene Weisen. Ich habe es ja schon angedeutet, vielfach indem sie historisch in die Tiefe geht und eben Parallelen zieht. Auch zur Segregation, also wo sie eben vergleicht die Segregation der Schwarzen und die Segregation durch Pandemiemaßnahmen. Und dass eben auch ein bestimmtes Jammern und nicht mitmachen wollen bestimmter Maßnahmen auch ein Zeichen von Suprematismus ist, dass man einfach bestimmte Einschränkungen vielleicht zum ersten Mal überhaupt sich bewusst macht, was das bedeuten kann. Und andere haben eben Jahrhunderte Erfahrung damit.
Das ist, wie ich finde, unglaublich eindrucksvoll in einem Gedicht dargelegt. Regiert heißt es. Da steht nämlich, ich habe es mir extra ausgeschrieben, letztendlich bedeutet Suprematismus, alles dafür zu tun, den eigenen Dünkel aufrechtzuerhalten, selbst wenn man dabei die Seele verliert. Es meint den Mundschutz, der dich schonen könnte, nicht zu tragen, weil das hieße, deine Privilegien abzulegen. Es meint immer sich zu entscheiden für vergifteten Stolz statt Schutz, Stolz statt Nation. Das ist das gesamte Problem in 5 Zeilen. Ne? Und ein durchgehendes Thema, das berührt es natürlich auch, ist Amerika. Es gibt ein Gedicht, das heißt auch so, es ist auch grafisch gestaltet, ne, mit der Flagge. Tatsache ist, dass unser Land nicht mit allen rechnet, die zählen, deshalb tropft unsere Flagge rot, heißt es in den Anfangsversen, auch wieder so ein ganz starkes Stück. Aber sie ist dennoch, Frau Kraft, eine Patriotin, oder?
Ja, das ist sie durchaus. Aber in dem Sinne, dass sie der amerikanischen Geschichte und der gegenwärtigen Politik den Spiegel vorhält. Und sie ist Patriotin in dem Sinne, dass sie immer wieder ermahnt oder darauf hinweist, auf wessen Arbeit dieses Land, der Reichtum dieses Landes, letztendlich gründet und gegründet ist. Also sie ist für die Einbeziehung aller Amerikanerinnen und weist aber auf die bestehenden Klassen, Rassen und sonstigen Unterschiede eben auch immer wieder hin. Also das heißt, das macht sich auch in einigen Gedichten, wo sie wirklich sagt, wir lieben dieses Land, wir kehren in dieses Land zurück, wir bleiben in diesem Land. Also es ist nicht das, was man jetzt als nationalistischen Patriotismus oder so bezeichnen kann. Ja,
es hat sowas fröhlich-trotziges. Mhm. Wir sind da, wir bleiben da, ja, und ihr habt mit uns zu rechnen. Und ich finde auch, gerade in diesem Regiert-Gedicht, ich finde es so unglaublich, wie sie das schafft, immer so radikal zu konzentrieren. Ja, so ein Problem in 3 Versen, obwohl die Gedichte dann doch sehr lang sind, das haut einen immer förmlich um. Wie ging es Ihnen da beim Übersetzen, Frau Seel? Haben Sie sich aber auch immer gedacht, boah.
Ja, da sind schon einige Bonmots. Und sie arbeitet ja auch da sehr stark mit rhetorischen Mitteln. Und da dann zu schauen, wie man eben dieses Bäm des Originals auch im Deutschen übertragen kann, das war eine besondere Freude und auch eine besondere Plage.
Ja, was war denn, Sie sagten vorhin, hat sie uns vor Herausforderungen gestellt, Frau Kraft, was waren denn so die größten Herausforderungen für diese Arbeit jetzt?
Sie sagten ja vorhin schon selbst, man stellt sie sich vor, wie sie da Spoken Word Performance drauf macht. Und sie arbeitet ja sehr viel mit Alliterationen, mit Anspielungen, mit Wortschöpfungen und die dann im Deutschen keine Entsprechung haben. Und da sucht und sucht man. Also ich bin als allererste schon gestolpert, wo es auch um eines dieser Pandemie-Gedichte geht, wo sie sagt, wir lebten in Zeichen unprecedented and unprecedented. Ja, also um Gottes Willen, unprecedented, das gibt es einfach im Deutschen nicht. Ne? Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mach halt drauf, das ist ja gemeint, ne? Unvorhergesehen oder so ähnlich, weiß nicht, auch so, und ohne Präsident. Und dann ist ja klar, worauf die Anspielung zielt. Aber es trifft es natürlich nicht
wunderbar. Den Wortwitz bekommt man dann natürlich nicht hin, so wie in einem Gedicht, das heißt nicht Stars and Stripes, sondern Scars and Stripes. Und ich habe dieses Gedicht, ich finde, man sollte es öffentlich im US-Kongress vortragen. Ich habe es wirklich genau, es ist nicht gelogen, an dem Tag gelesen, als die Nachricht von jedem entsetzlichen Schulmassaker in Texas kam mit den 19 erschossenen Kindern. Und Daniela Seel hat noch erzählt, dass jetzt Amanda Gorman aktuell in der New York Times ein Gedicht dazu veröffentlicht hat. Aber jetzt in diesem Band, also weit, weit vorher, hat sie schon entsprechende Verse formuliert. Und die wollen wir jetzt noch mal hören von Ihnen. Frau Kraft, Sie lesen wieder das Englische, bitte.
Ja, gut. Also aus diesem Gedicht von One Nation. Scars and stripes. School scared to death. School riddles of death. The truth is, one education under desks. Stooped low from bullets, soon comes the sharp plunge when we must ask where our children shall live and how and if. Who else shall we let perish?
Schrammen und Streifen, Schulen in Todesangst, Schulen erziehen zum Tod. Wahr ist eine Bildung unter Pulten, geduckt dem Kugelbeschuss. Nicht lang, bis zu jenem harten Aufprall, da wir fragen müssen, wo unsere Kinder leben dürfen und wie und ob. Wen sollen wir noch krepieren lassen?
Das hat Amanda Gorman geschrieben in ihrem neuen Gedichtband Call Us What We Carry, was wir mit uns tragen. Das Buch erscheint im Hoffmann und Campe Verlag, zweisprachig auf Englisch und Deutsch. Insgesamt 448 Seiten, beträgt der Umfang 28 Euro. Der Preis ab morgen ist es im Handel, und übersetzt haben es Daniela Seel und Marion Kraft. Danke dafür und Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Gerne. Okay. Tschüss.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Liv und ich wohne in Kreuzberg in Berlin. Und in meiner Freizeit lese ich tatsächlich überwiegend, was ich momentan lese. Das ist Wenn Frauen Verbrecher lieben von Elisabeth Pfister. Ein eher informatives Buch. Das klingt jetzt eher wie ein Krimi oder so, ist es aber gar nicht. Es ist ja ein bekanntes Phänomen, dass viele Verbrecher, auch so Serienmörder, richtig Fanpost bekommen. Und dieses Buch schafft da einfach nochmal so einen Einblick, weil da wirklich Interviews mit Frauen geführt wurden, die sich in Verbrecher verlieben, die wirklich geheiratet haben. Es ist oft bei alleinstehenden Frauen, die schon lange alleine sind, die schon viele schlechte Beziehungen hatten, dass man eine Nähe sucht, aber trotzdem noch eine gewisse Distanz halten möchte. Weil solange eine Person im Gefängnis sitzt, kann man immer einfach sagen, ich komme dich nicht mehr besuchen, ich schreibe dir nicht mehr. Ich finde generell das Thema rund um Verbrechen sehr interessant und möchte auch mal Gerichtsmedizinerin werden. Es ist sehr interessant, gut geschrieben. Für Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, würde ich das auf jeden Fall weiterempfehlen.
In Berlin haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Auch Liv war dabei und sie empfiehlt uns das Buch Wenn Frauen Verbrecher lieben von Elisabeth Pfister. Erschien im Christoph Links Verlag. Leider ist der Band derzeit vergriffen. Man bekommt ihn aber ganz gut gebraucht oder als E-Book auch für knapp 3 Euro. In dieser Woche tagte der 8. Bibliothekskongress in Leipzig. Über 3000 Bibliothekarinnen und Bibliothekare waren angereist, um unter dem Hashtag Freiräume schaffen ihre Gedanken zu entwickeln, wie Bibliotheken als Orte sozialer Begegnung in Zukunft gestaltet werden können, vor welchen Herausforderungen sie stehen und wie es gelingen kann, dabei einen Ort für alle zu schaffen, jenseits von Bildungsunterschieden, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht. Gestern ging der Kongress zu Ende. Caroline Knappe zieht Bilanz.
Das Kongresszentrum der Leipziger Messe ist gut gefüllt, mit einem Publikum, das ein bisschen an das der Buchmesse erinnert. Offen, buchaffin und interessiert daran, die Freude an Büchern mit anderen zu teilen. Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die hier zusammengekommen sind, denken gemeinsam darüber nach, wie man Bibliotheken offen halten kann. Offen für alle, auch für die, die nicht schon ohnehin zu den klassischen Bibliotheksbesuchern zählen. Dazu erzählen sie von ihren jeweiligen Erfahrungen. Ein Kollege aus München berichtet von interkulturellen Märchenlesefesten, bei denen Menschen in ihren jeweiligen Muttersprachen vorgelesen haben. Und eine Kollegin aus Basel erzählt von Problemen mit Jugendlichen in ihrer Bibliothek, die sie gelöst hätte, indem sie mit den städtischen Sozialarbeitern eine Kooperation aufgebaut hätte. Eines ist besonders wichtig, meint Volker Heller, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbands.
Es geht nicht um Belehren, sondern Begegnen. Ja, also wir dürfen aus Bibliotheken, und ich glaube, das ist auch ein grundsätzlicher Habitus, mit dem wir eigentlich auch in unsere Arbeit gehen, nicht reingehen, um zu sagen, jetzt bringen wir den Leuten mal was bei, sondern uns anzubieten als Plattform, als Raum für Bedürfnisse von Menschen aus ihren Lebenswirklichkeiten heraus, sich zu beteiligen und sich mit dort einbringen zu können.
Immer wieder ist die Rede von Bibliotheken als sogenannten dritten Orten. Als Orten jenseits von Zuhause und Arbeit, an denen Begegnungen möglich sind. Die sind vor allem dort wichtig, wo andere Strukturen längst weggebrochen sind. Wo Bäcker und Post längst dicht gemacht haben, der Bahnhof stillgelegt ist. Mit dem Soforthilfeprogramm Vor Ort für alle unterstützt der Deutsche Bibliotheksverband Bibliotheken in ländlichen Räumen. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Kommunen hinter ihrer Bibliothek stehen. Und Engagement allein reicht noch nicht, erklärt Mirko Winkelmann, der das Förderprogramm Vor Ort für alle leitet.
Es gibt viele Kommunen, wo schlicht auch das Geld fehlt, um jetzt einen neuen Ort aufzubauen. Viele Kommunen, in denen die Vorstellung davon, was eine Bibliothek ist und sein kann, noch nicht sehr weit gediehen sind, gibt es leider auch. Aber es werden immer mehr Kommunen, die das auch begreifen, dass die Bibliothek sehr, sehr wichtig ist, ein wichtiger Anker vor Ort, um auch die Leute dort zu halten, um Angebote für die Menschen vor Ort zu haben.
Und in den vergangenen Jahren sind tolle Projekte entstanden. Fahrbibliotheken, die als große moderne Wohnmobile daherkommen, mit sogenannten Makerspaces, in denen die Kinder eines Dorfes zu einem gemeinsamen Workshop zusammenkommen. Bibliotheken, die Coworking Spaces anbieten oder Räume, in denen die jugendlichen Gamer des Ortes zusammenkommen. Dann sind da Bibliotheken, die mit der örtlichen Musikschule kooperieren oder sogar mit dem Schwimmbad.
Röbel an der Müritz hat beispielsweise ein E-Bike von uns bekommen, mit dem sie jetzt die Bücher auch gerade für betagte Personen, mobilitätseingeschränkte Personen erhalten so ihre Buchbestellung. So gibt es auch einen Austausch zwischen der Bibliothek und den Nutzerinnen. Das heißt, die suchen die Nutzerinnen auch direkt auf. Und das ist natürlich gerade für ältere Personen beispielsweise ganz wichtig, um nicht komplett von der Gesellschaft vergessen zu werden.
Ältere Menschen auf dem Dorf und ihre Bedürfnisse werden auf diesem Kongress genauso bedacht wie die Menschen, die vielleicht noch gar nicht sichtbar sind in Bibliotheken. Das können Menschen sein, die nicht lesen können, die eine andere Sprache sprechen oder Menschen, die zum Beispiel queer, trans oder asexuell sind. Mit Diversität in Bibliotheken, sowohl in Hinblick auf den Bestand als auch in Hinblick auf Besucherinnen und Besucher und auch auf die Mitarbeitenden, beschäftigt sich unter anderem Silke Schumann.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren, überhaupt aufmerksam zu werden auf Lücken. Also wo sind Gruppen unsichtbar bei uns in der Bibliothek oder tauchen nicht auf? Das muss ich ja erstmal, ich muss mir das angucken und ich muss auch die Sensibilität dafür haben, das zu bemerken. Es geht ja nicht immer um Böswilligkeiten oder Absichtlichkeiten oft, sondern es geht einfach darum, die Dinge wahrzunehmen. Und da muss man natürlich mit allen im Haus diskutieren, dass das lebhafte Diskussionen gibt, ist, glaube ich, selbstverständlich.
Und so stärken Bibliotheken nicht nur Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie bieten in ihrer täglichen Arbeit Orientierung und Information und immer wieder Dialog und Miteinander, meint Volker Heller.
Bibliotheken alleine werden die Welt nicht retten, aber jeder Tag, an dem eine Bibliothek in diesem Sinne mit den Menschen aus dem Einzugsgebiet arbeitet, ist ein guter Tag für die Demokratie.
Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands, Volker Heller. Gestern ging der 8. Bibliothekskongress in Leipzig zu Ende.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns einen Roman von Olga Tokarczuk an, der polnischen Schriftstellerin und dem Weltstar seit dem Literaturnobelpreis. Jetzt ist ein älteres Buch von ihr neu übersetzt erschienen, Anna In. Eine Reise zu den Katakomben der Welt. Unsere Kritikerin im Studio ist Tanja Lieske. Ein Roman mit einem Untertitel, Frau Lieske, das klingt ungewöhnlich. Und auch beim Titel Anna In, das In groß geschrieben, da stutzt man erstmal. Anscheinend gehört das zum Namen. Wer ist das?
Anna In, das ist tatsächlich eine Person mit mehreren Namen. Das ist eine Göttin Mesopotamiens. Also das ist das alte Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Eine sehr alte Zivilisation, die mit den Sumerern und den Assyrern verbunden wird. Der geläufigere Name ist Inanna. Sie ist also eine weibliche Gottgestalt. Und die, Herr Scholl, verbindet zwei sehr gegenläufige Eigenschaften miteinander. Nämlich, sie ist die Göttin der Liebe und des Kriegs. Es gibt ein paar alte Abbildungen von ihr. Da sieht man sie so mit einem viereckigen Hut, etwas androgyn. Aber bei Tokarczuk ist sie sehr weiblich, sehr attraktiv. Und sie hat jede Menge Eigensinn.
Und wie macht Olga Tokarczuk dann aus dieser mythischen Figur in diesem Stoff ein Roman?
Indem sie uns das erzählt, was wir tatsächlich von Inanna wissen, nämlich, dass sie in die Unterwelt hinabsteigt. Sie begründet so Tokarczuk damit einen Urmythos. Viele sind nach ihr gegangen, Demeter und Persephone, Orpheus und Odysseus, wir kennen das. Aber zu ihrer Zeit, zu Inannas Zeit, war das wirklich gefährlich. Denn wer in die Unterwelt hinabstieg, der starb und konnte eigentlich nicht zurück. Und die spannende Frage, die diesen Roman jetzt vorantreibt, ist ja, wie kommt sie denn wieder raus? Wie macht sie das?
Und was erlebt sie dann auf dieser Reise?
Zunächst mal nicht, sie stirbt tatsächlich. Es ist eine Heldenreise. Das ist das Interessante an dem Roman. Es ist eine Heldenreise mit verteilten Rollen. Sie ist eine sehr kluge Frau. Sie hat an der Pforte eine treue Dienerin zurückgelassen und der gesagt, wenn ich nach 3 Tagen nicht wieder auftauche, dann mach dich auf der Suche nach Hilfe. Und diese Dienerin wird vorstellig, erst bei den Vätern. Das sind 3 Götter, aber stellen Sie sich eher so Bürohengste vor, die so Zahlenkolonnen durchrechnen, die ein bisschen faul sind, die sagen, oh, können wir leider nichts machen. Bei der Mutter dann bekommt die Dienerin einen entscheidenden Tipp. Was das ist, will ich jetzt nicht verraten. Aber ich will so viel noch sagen, dass auch diese Dienerin schon eine ganz, ganz tolle Figur ist, in der ganz viel Zukunft drin steckt. Die ganze abendländische Literatur steckt ja voller treuer Dienerinnen und Diener.
Mythische Figuren als Romanhelden und Heldinnen darzustellen, zu interpretieren und neu zu entwerfen, das ist in der Literatur immer wieder gemacht worden, also als reizvoller Stoff mit Odysseus oder Herakles oder ich habe auch an Josef und seine Brüder, also die biblische Gestalt von Thomas Mann gedacht. Was für ein neues, Tanja Liske, so auch eigenes Bild entsteht denn bei Olga Tokarczuk von dieser Inanna?
Das Interessante ist ja, dass wir nicht viel von ihr wissen, außer dass sie in die Unterwelt geht. Und hier setzt eine tatsächlich sehr eigenwillige Interpretation von Olga Tokarczuk an, nämlich Inanna folgt einer Art innerem Ruf und sie schlägt auch alle Warnungen in den Wind. Ihre treue Dienerin sagt zum Beispiel, das ist eine schlechte Idee und die herrscht so richtig an, sagt, reiß dich zusammen, kein Gejammer, ich weiß, was ich tue. Also, das ist ein Hauch von postmoderner Beliebigkeit. Sie scheitert, wir sind also in einer Zeit, in der die Götter auch schon menschliche Züge hatten. Es geht eben auch mal was schief und was dann folgt, ist sehr viel turbulentes Erzählen, viel Schwarzkomisches, auch viel Skurriles.
Reiß dich zusammen. Ist das so der Ton auch, in dem Tokarczuk schreibt?
In den Dialogen ja. Die sind sehr geläufig, aber es gibt natürlich auch eine sehr elaborierte Erzählsprache, die wirklich sehr poetisch und sehr, sehr schön ist.
Nun ist dieses Buch, wie gesagt, schon älter. Olga Tokarczuk hat es 2006 für die Mythenreihe des Berlin Verlags geschrieben, habe ich gelesen. Wie liest sich das nun insgesamt? Ich meine, es ist wirklich als Roman, so wie Sie es erzählen, Frau Liske, habe ich das Gefühl, man liest einen, aber doch vielleicht auch mehr als auch schön erzählte Kulturgeschichte. Also wie ist so das Verhältnis zwischen Wissen und Erfinden?
Es ist ja durchaus üblich, die Mythen auf ihre Tauglichkeit für unseren Alltag zu überprüfen, also politisch zu deuten, und das macht sie nicht. Was Olga Tokarczuk macht, sie lässt uns hinabtauchen in so eine Art archaisches Urbewusstsein. Sie hat ja auch Psychologie studiert, sieht sich in der Folge von C.G. Jung und lässt uns schlichtens einfach wissen, wie es in unseren tieferen kollektiven Schichten aussieht. Wir dürfen ja der Angst vor unserer Sterblichkeit begegnen, aber seien Sie ganz unbesorgt, wir lesen ja und wir können das Buch jederzeit zuklappen und es geht natürlich gut aus.
Sagen Sie uns ein Wort zur Übersetzung, ist ja eine neue.
Genau, es ist eine neue Übersetzung. Das ist auch ein wirklich sehr interessanter Fall. Lisa Palmes hat ja offiziell von Esther Kinski übernommen 2009, die gesagt hat, ich werde Olga Tokarczuk nicht weiter übersetzen. Und das ist, man kann wirklich sehen, wie Lisa Palmes auch gereift ist mit dieser Olga Tokarczuk. Ich finde das, ich spreche oder lese nicht Polnisch, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir ein absolut makelloses, wirklich wunderbares deutsches Buch vor uns haben, das sehr, sehr empfehlenswert ist.
Besten Dank, Tanja Liske, über Anna in eine Reise zu den Katakomben der Welt, dem Roman von Olga Tokarczuk, jetzt neu übersetzt aus dem Polnischen, wie gehört von Lisa Palmes, erschienen im Zürcher Kamper Verlag, 192 Seiten, kosten 22 Euro.